Herzlich willkommen beim Studierenden-Podcast der Professur für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der TU Dresden. Wir, Robert, Lisa und Janine, stellen in dieser Folge die Rolle des kindlichen Spiels im Spracherwerb vor. Dazu haben wir folgende Themenblöcke vorbereitet. Zunächst wird Lisa die Phasen des kindlichen Spiels erläutern. Danach werde ich in die Charakteristik des Rollenspiels überleiten. Schließlich geht Robert auf die Bedeutung des Rollenspiels für den Spracherwerb ein. Anfangs haben wir ein bereits ausgewertetes Rollenspiel in einer aufwendigen Hörspielproduktion eingesprochen.
Die fünfjährigen Kinder Steffi, Marco und Daniel spielen während der gesamten Videoaufnahme, die 25 Minuten dauert, ein Rollenspiel, in dem sie Geschwister darstellen und verschiedene Abenteuer erleben. Hier ein kurzer Ausschnitt.
Ey, ich wach wohl auf und ihr seht hier wohl Tropfen und ich werde wohl entführt. Ihr schlaft so?
Lässt Kopf und Arme hängen.
Tief und fest?
Entfernt sich, dreht sich um.
Und dann seht ihr wohl so eine Karte, die hab ich da wohl vergessen.
Daniel und Marco stellen sich schlafend, schrecken auf.
Huch, da ist eine Karte.
Hebt Schuh auf, starrt auf die Sohle, Marco lacht.
Da steht wohl, ich bin entführt worden.
Marco springt auf, zieht Schuhe an.
Schnell in die Schuhe.
Daniel holt Spielzeugbananen unter einer Matratze hervor.
Und ich nehme die Bananen mit in den Koffer.
Packt Bananen in den Koffer, Marco kichert, läuft zu Steffi.
Bin wohl im Gefängnis.
Daniel läuft hinterher, kriecht unter einem Tisch durch.
Wow, wo ist sie, wo ist sie?
Da, im Gefängnis.
Zeigt in die andere Ecke des Raumes, die Jungen laufen dorthin. Daniel zu Marco.
Nimm mal da den Schlüssel, der ist hierfür.
Marco greift in die Luft, tut so, als schlösse er eine Tür auf.
Wow!
Wow!
Los, los!
Krabbeln unter dem Tisch durch.
Das war mein Geheimgang.
So, das, was wir gerade gehört haben, war ein typisches Rollenspiel, wie es jeden Tag in unzähligen Kinderzimmern oder Kindergärten stattfindet. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, unseren Hörern und Hörerinnen dieses professionell produzierte Hörspiel anzubieten. Doch bis Kinder tatsächlich in der Lage sind, ein solches Rollenspiel durchzuführen, durchlaufen sie eine ganze Menge weiterer Spielphasen. Bereits während der Schwangerschaft erkennen Kinder die Stimme ihrer Mutter und lernen, Laute wahrzunehmen und zu unterscheiden. Das ist ziemlich faszinierend, oder?
Gibt es nicht sogar Studien, die belegen, dass reifgeborene Babys nach der Geburt in der Lage waren, sprachliche Anforderungen zu bewältigen, wie zum Beispiel eine Geschichte wiederzuerkennen, die ihnen während der Schwangerschaft erzählt wurde?
Ja, oder es gibt ja auch dieses Phänomen, dass sie Muttersprache und Fremdsprache unterscheiden können. Finde ich auch sehr faszinierend. Aber wie geht es dann nach der Geburt weiter?
Nach der Geburt passt das Baby seine sprachlichen Fähigkeiten an die jeweilige Umgebungssprache an und erwirbt auf allen Ebenen, wie zum Beispiel der phonetisch-phonologischen oder der semantisch-lexikalischen Ebene, parallel verschiedene sprachliche Kompetenzen, um nur mal zwei davon zu nennen. Besonders wichtig für den Spracherwerb bei Kindern sind aber Spielphasen, was auch das Thema ist, über das wir heute ein bisschen reden wollen.
Ja, genau. Vielleicht ist es sinnvoll, dass wir dann einmal die Spielphasen einzeln durchgehen, oder?
Ja, das wäre vermutlich gut. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass diese Spielphasen keineswegs vollkommen getrennt voneinander betrachtet werden sollen. Sie bauen gewissermaßen alle aufeinander auf und bedingen einander. So werden erworbene Fähigkeiten immer auch in die nächste Spielphase übertragen.
Und womit, beziehungsweise wann beginnt denn dann diese Spielphasenkette überhaupt?
Schon sehr früh, bereits ab dem zweiten Lebensmonat. Hier setzt das sogenannte sensomotorische Spiel ein. Die Selbstwahrnehmung und die Verfeinerung der Sinne wird geschult, was eine Bedingung für das menschliche Denken darstellt. Kinder interagieren nach und nach mit ihren Eltern. Sie entwickeln eine Objektpermanenz und erforschen ihre fünf Sinne und auch die mundmotorischen Fähigkeiten werden zum Beispiel durch das Lallen trainiert. Ab dem sechsten Lebensmonat wird dann meistens vom sogenannten Explorationsspiel gesprochen. Hierbei werden erworbene Fähigkeiten trainiert und weiter ausgebaut. Gegenstände sind für die Kinder plötzlich sehr, sehr interessant. Und im Anschluss daran setzt dann auch das Konstruktionsspiel ein. Die Spielwelt kann langsam gezielt geformt und gestaltet werden und die Kinder beginnen einen Plan für ihre Handlung zu entwerfen und führen diese dann gezielt aus. Sie entdecken das Ursache-Wirkungsphänomen.
Und dann ist es ja, glaube ich, auch so, dass in diesem Stadium Kinder langsam Raum-Lage-Beziehungen entwickeln und ein Verständnis für zum Beispiel Präpositionen aufbauen, oder?
Ja, genau. Und sie bekommen zum Beispiel auch ein Verständnis für Verben. Sie beginnen dann einzelne Wörter zu produzieren, die ihre Handlungen beschreiben oder zum Beispiel Adjektive enthalten. Der rezeptive Wortschatz nimmt nach und nach zu und einzelne Wörter werden produziert. Stellen wir uns zum Beispiel mal ein Kind vor, das vielleicht 11 Monate alt ist, das mit Bausteinen spielt und versucht, einen Turm zu bauen. Mutter oder Vater ermutigen sie oder ihn dabei und sagen Dinge wie, das ist aber ein großer Turm. Und das Kind wiederholt daraufhin einzelne Wörter und sagt beispielsweise immer wieder Turm, um das Turm der Mutter nachzuahmen zum Beispiel.
Also das heißt, dass Kinder schon in diesem Stadium Wörter mit Gegenständen verknüpfen und diese können sie dann auch, wenn auch nicht hundertprozentig, korrekt benennen.
Richtig. Und das Ganze wird dann in der nächsten Phase, dem Funktionsspiel, auch weiter vertieft. Gegenstände und Handlungen werden aktiv miteinander verknüpft. Mit einem Stift kann gemalt werden zum Beispiel. Dingen wird eine Funktion oder Handlung zugeordnet. In der nächsten Phase, dem sequentiellen Spiel oder auch repräsentativen Spiel, kommen wir dann auch langsam dem Rollenspiel etwas näher. Hier sind die Kinder dann aber schon älter. Diese Phase setzt ein, wenn die Kinder fast 2 Jahre alt sind. Kleinkinder lernen ja vor allem durch Nachahmung und dabei werden zum Beispiel verschiedene Familienszenen mit Gegenständen durchgespielt. Das Sprachverständnis für Situationen, Handlungen und Objekte erweitert sich und Kinder produzieren 2 bis 4 Wortäußerungen und begleiten damit ihre Handlungen sprachlich. Sie üben quasi die Sprachproduktion und kombinieren Wörter miteinander.
Das ist dann also jetzt quasi auch schon der Einstieg in die Grammatik.
Genau. Ab dem 24. Lebensmonat setzt dann die Vorphase zum Rollenspiel ein, das Symbolspiel. Auch hier werden Handlungen nachgeahmt, aber Aktionen werden vom Gegenstand getrennt. Die Aufmerksamkeit entwickelt sich weg vom Objekt hin zu einer Handlung oder Person.
Ah, und deshalb auch Grundlage des Rollenspiels.
Genau. Für diese Phase benötigen die Kinder aber bereits einen sehr, sehr großen rezeptiven Wortschatz, der viele Bedeutungsmerkmale aufweist. Sonst kann ein gelber Stein nur schwierig zur Banane werden zum Beispiel. Ist die innere Vorstellungskraft nicht vorhanden, kann auch keine symbolhafte Spielhandlung durchgeführt werden. In dieser Phase bildet sich außerdem der produktive Wortschatz weiter aus und die Satzbildung verfeinert sich.
Und da wären wir dann ja im Prinzip schon beim nächsten Themenblock, wo uns Janine einiges zu erzählen möchte.
Genau. Also nochmal, das anfänglich vorgestellte Rollenspiel soll hier und im folgenden Abschnitt dann behilflich sein, das Rollenspiel zu definieren und auch zu charakterisieren. Zur Definition, also innerhalb des Rollenspiels, agieren die Kinder bewusst und augenscheinlich in einem fiktiven Spielrahmen mit festen Rollen. Die Kinder sind da schon 2 bis 3 Jahre alt und nehmen meist die Rollen anderer Menschen ein.
Und wie äußert sich das Bewusstsein der Kinder?
Beispielsweise ist das sehr gut sichtbar in den Rollenzuweisungen von Eltern- und Kindkonstellationen oder wenn Kinder Arzt und Patienten spielen. Das heißt, sie benutzen Betitelungen wie zum Beispiel Frau Doktor.
Woran erkennen denn Außenstehende und Kinder die fiktionale Situation?
Die Verortung in der Fiktionalität, die im Rollenspiel als die wichtigste Voraussetzung gilt, passiert durch spezifische Marker. Also zum Beispiel im vorgestellten Rollenspiel wird häufig das Wort Wohl verwendet, welches besonders häufig in Steffis ersten Redeturn vorkommt. Hier zeigt sich dann außerdem, dass die Spielenden sich explizit auf verbale Interaktionen stützen und dabei vermischen sie aber schon die Grenzen von Realität und Fiktion. Die Kinder agieren interaktiv, da sie die Spiele durch eine sehr starke emotionale Motivation gestalten und leiten.
Das würde ja auch bedeuten, dass an der Stelle schon die Theory of Mind beginnt zu greifen, oder?
Ganz genau. Diese besagt ja, dass die Kinder sich in eine andere Person hineinversetzen können, um deren Bedürfnisse oder Gefühle nachvollziehen oder verstehen zu können. Mehr dazu wird aber dann auch Robert in seinem Abschnitt thematisieren.
Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, inwiefern entsteht denn für die Kinder beim Spielen, neben dem, was du schon erwähnt hast, noch ein weiterer Nutzen?
Das ist ganz interessant. Die Kinder benutzen das Spiel nicht nur zur Schulung ihres individuellen Sozial- oder Sprachverhaltens. Das Rollenspiel erleichtert den Kindern auch, Konflikte gemeinsam zu reflektieren, zu lösen und gar zu bewältigen. Das heißt also, dass sich auch zusätzlich der komplette Kommunikationsapparat festigt und dadurch ausgebaut wird. Gleichzeitig wechseln die Kinder innerhalb des Spielens auch immer wieder zwischen dem sogenannten Sichtfeld, also dem Einbezug von realen Orts- und Zeitbezügen, und dem Bedeutungsfeld, in dem reale Gegenstände zu spielrelevanten Utensilien umgedeutet werden. In unserem Beispiel des Rollenspiels benutzt einer der Jungen seinen Schuh als eine Karte oder eben die Zimmerecke bekommt die Bedeutung eines Gefängnisses zugewiesen.
Und welche Funktion hat das dann für den Spracherwerb?
Ja, für den Spracherwerb ist vor allem von Bedeutung, dass Kinder im Spiel lernen, Sprache kontextunabhängig zu gebrauchen. Wir haben also in einer frühen Sprachstufe, sind die Kinder noch sehr stark auf das fokussiert, was sie in ihrem direkten Wahrnehmungsraum haben. Und man kann, was sich dann eben in den ersten Lebensjahren verändert und wofür auch das kindliche Rollenspiel eine Bedeutung hat, kann man ganz gut an den drei Modi des Zeigens erklären, die Karl Bühler definiert hat. Da gibt es nämlich einmal als ersten Modus das Demonstratio ad oculus. Und das ist sozusagen ein sehr direkter, deiktischer Modus, wo es darum geht, dass ein Kind auf etwas zeigt, was direkt vor ihm steht. Also zum Beispiel, da ist ein Hund. Wenn da wirklich ein Hund steht, am besten noch mit dem Finger darauf gerichtet. Das können die schon sehr, sehr früh, schon bevor sie zum Beispiel komplexe Sätze bilden können oder bevor sie richtig reden können. Es gibt aber eben auch zwei weitere Modi, die komplexer sind. Zum einen ist das die Deixis am Phantasma, wo es darum geht, dass auf Dinge verbal gezeigt wird, die nicht vorhanden sind im konkreten Wahrnehmungsraum. Und das andere ist der sogenannte anaphorische Modus, wo man sich beispielsweise auf Dinge bezieht, die vorher im Text genannt wurden, die erwähnt wurden.
Okay, und was wäre für dich jetzt ein konkretes Beispiel für einen Modus des Zeigens, der im Spiel geübt wird?
Ja, wenn wir uns zum Beispiel mal die Deixis am Phantasma nehmen und in unserem kleinen Rollenspiel am Anfang es angucken, da gibt es diese Passage, wo das eine Kind erst sagt, wo ist sie, und dann sagt das andere da, im Gefängnis. Und dieses da ist natürlich als Demonstrativpronomen eigentlich ein sehr klassischer deiktischer Ausdruck und er zeigt aber auf etwas, was nicht konkret vorhanden ist. Das Kind zeigt vielleicht in dem Moment tatsächlich auf das Kind, das so tut, als sei es im Gefängnis, aber dieses Gefängnis ist ja nicht wirklich da, das ist nur imaginiert. Und deswegen wird in diesem Fall auf etwas gezeigt, das sozusagen nicht konkret wahrnehmbar ist. Und auf diese Weise, durch solche Äußerungen, lernen die Kinder eben zu verstehen, dass man Sprache auch abstrakter verwenden kann, dass man abstrakte Ausdrücke hat, die keine konkrete Äquivalenz in der Welt haben, oder eben, dass man über Dinge und Personen reden kann, die aktuell gar nicht anwesend sind, die an einem ganz anderen Ort sind. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der auch einen Einfluss auf den Spracherwerb hat in diesem ganzen Themenkomplex kindliches Rollenspiel, ist das, was du, Janine, vorhin schon mal angesprochen hattest, wo wir in diesen Themenbereich Theory of Mind kommen. Da geht es eben, wie gesagt, darum, dass Kinder beginnen nachzuvollziehen, dass andere Menschen oder auch Tiere ebenfalls intentional handeln. Michael Tomasello hat da zum Beispiel sehr viel zu geforscht. Da kann man auch in der Literaturliste nochmal einen Verweis finden. Und da sind wir dann eben an dem Punkt Theory of Mind, dass es darum geht, dass die kognitive Fähigkeit, die Menschen am stärksten von anderen Tieren, wie zum Beispiel auch Primaten, unterscheidet, die ist eben, dass Menschen ein Verständnis dafür haben, dass andere auch intentional handeln. Und das ist die Basis für unsere komplexe soziale Gesellschaftsstruktur, auf der wiederum die kulturelle Entwicklung der Menschheit, die ja, wenn man es sich mal so evolutionär anguckt, sehr, sehr schnell verlaufen ist, darauf fußt. Und genau an diesem Punkt sind wir, wenn Kinder im Spiel eine andere Rolle einnehmen. Wenn sie spielen, sie seien eine andere Person, weil sie dadurch eben nachvollziehen, dass andere nicht nur unbelebte Quellen von Bewegung sind, so wie das zum Beispiel ein Wetterphänomen wäre oder ein Bach, der eine bestimmte Bewegung hat und die Welt verändert, dass eben ein anderer Mensch selber eine, im Gegensatz dazu, selber eine richtige Intention hat, eben auch Dinge wahrnimmt und gerichtet handelt, eben auf ein spezielles Ziel gehandelt, und dass man eben auch nachvollziehen kann, dass es so etwas wie falsche Überzeugung gibt. Also dass zum Beispiel ein anderer Mensch nicht genau das weiß, was ich weiß, bloß weil ich etwas gesehen habe, wenn der nicht im Raum war, weiß er es vielleicht noch nicht. Und das sehen wir eben auch an dem Beispiel mit dem, dass das eine Kind erstmal so tut, als würde es das andere nicht sehen. Wo ist sie? Wo ist sie? Es hat sozusagen schon ein Konzept dafür, dass nur weil es selber weiß, wo dieses Kind ist, vielleicht seine Rolle, die es jetzt verkörpert, eine andere Person das nicht wissen muss. Und das beginnt so ungefähr ab dem vierten Lebensjahr, beginnt sich dieses Verständnis zu entwickeln. Und das wird eben auch im Rollenspiel geübt und vertieft.
Okay, und welche Unterschiede gibt es deiner Meinung nach im Vergleich zum Erzählen?
Der Hauptunterschied zwischen dem Erzählen und dem kindlichen Rollenspiel, wenn wir jetzt darauf gucken, was es für eine Bedeutung für den Spracherwerb hat, ist, dass wir eben die körperliche Komponente beim kindlichen Rollenspiel noch mit dabei haben. Das heißt, wir agieren nicht nur sprachlich, sondern wir tun dabei auch etwas. Und da sind wir dann bei dem Konzept Embodiment, was für die kognitive Linguistik generell sehr, sehr wichtig ist, was im Prinzip besagt, dass so ziemlich alles Sprachwissen auf körperliche Erfahrungen zurückzuführen ist oder darauf fußt. Das bedeutet, wir haben, wenn wir zum Beispiel eine bestimmte Bedeutung von Wörtern oder Ausdrucken von sprachlichen Mustern haben, davon haben wir ein Konzept im Kopf, das an konkrete körperliche Erfahrungen zurückgebunden ist. Also zum Beispiel an Emotionen, an Erlebnisse, an Tätigkeiten, die wir schon gemacht haben. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann wird relativ schnell klar, warum so etwas wie ein kindliches Rollenspiel sehr förderlich für die Sprachentwicklung ist, weil man eben kommunikative Praxen direkt mitübt. Also eben zum Beispiel, wenn ein Kind Zahnarzt spielt und es war irgendwie beim Zahnarzt und es hat gelernt, okay, so ein klassischer Satz, den der Zahnarzt bringt, ist sowas wie, jetzt mach mal den Mund auf und sag ah. Dann spielt es das vielleicht später mit seinem Freund oder seiner Freundin, spielt es das nach. Und das eine Kind spielt den Patienten, das andere spielt den Zahnarzt. Und auf diese Weise wird eben dieser konkrete Satz mit einer Bewegung, mit einer konkreten Handlung verbunden und kann auf diese Weise leichter erinnert werden. Das ist genau das Phänomen, was viele auch kennen, dass man zum Beispiel Vokabeln leichter lernt, wenn man sie mal selber von Hand niedergeschrieben hat im Vergleich dazu, wenn man sie nur in einem Buch immer wieder liest oder die eine Seite zuhält und ja, sich versucht dadurch einzuprägen. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, die beiden großen Punkte, die von Bedeutung sind beim kindlichen Spiel in Bezug auf den Spracherwerb, ist zum einen diese Dekontextualisierung, dass Kinder lernen zu abstrahieren und zu verstehen, dass man Sprache auch unabhängig von dem gerade akut Wahrgenommenen benutzen kann. Und eben zum anderen dieses Phänomen des Embodiments, dass sprachliche Ausdrücke mit konkreten Handlungen einhergehen und dadurch leichter gelernt werden.
Und damit sind wir dann auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion, auf eure Fragen und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.